Dies ist ein Podcast der AG Critical Diversity der UdK Berlin. Ich heiße Elena Buscaino, studiere an der UdK visuelle Kommunikation und bin Teil der AG. In dieser Folge interviewe ich die zwei Studentinnen Camilla Göke und Marieke Helmke zu ihrer gemeinsamen Soundarbeit zu sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt an der UdK.
Diversidade crítica. Kritische Diversität.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch bereit erklärt habt, dieses Interview mit mir zu führen. Und genau, meine erste Frage wäre, wer seid ihr genau und ob ihr euch einfach mal kurz vorstellen wollt.
Ja, voll gerne. Genau, ich bin Camilla Göke und ich studiere an der UdK Lehramt Kunst und bin gerade Master und kenne Marieke schon länger.
Ja, ich bin Marieke Helmke, ich studiere auch an der UdK Lehramt Kunst, aber noch im Bachelor. Und ich studiere noch Politikwissenschaften an der FU. Und ja, wir kennen uns eigentlich seit dem allerersten Tag, also seit der Eingangsprüfung.
Dann wollte ich fragen, mit welchen Formen oder welcher Form von Diskriminierung beschäftigt ihr euch in eurer Arbeit?
Unsere Arbeit ist eine Soundarbeit zu sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt an der UdK. Und wir beziehen uns auf eine Definition, die es in der Broschüre zur Grenzüberschreitung gibt. Und die würden wir einmal gern vorlesen.
Genau, die Broschüre wurde, ich glaube, 2019 von der Frauenbeauftragten der UdK herausgegeben. Und genau, ich würde das jetzt einmal kurz vorlesen. Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt bezeichnet ein geschlechtsbezogenes Verhalten, das sich gegen die psychische und physische Integrität des Gegenübers richtet und von dieser Person subjektiv als grenzüberschreitend, verletzend und demütigend empfunden wird. Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird. Genau, und darunter fallen zum Beispiel herabsetzende sexualisierte Bemerkungen, Kommentare, also zum Beispiel über körperliche Merkmale, Aussehen, Kleidung, dann entwürdigende Blicke und Gesten, auch anzügliche und diskriminierende Witze, das Nutzen und zur Schaustellen von pornografischem Material. Hierbei ist es auch wichtig, dass das natürlich auch online erfolgen kann und außerhalb eines deutlich erkennbaren wissenschaftlichen Kontextes. Dann natürlich unerwünschter Körperkontakt und auch scheinbar zufällige Berührung, unerwünschte Einladung, Briefe und Telefongespräche mit sexualisierter oder entwürdigender Kommunikation, dann auch exhibitionistische Verhaltensweisen, dann das Stalking und Cyberstalking, das wiederholte beharrliche Belästigung, Verfolgen einer Person offline sowie online und zuletzt dann sexuelle und körperliche Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung. Was ich noch kurz ergänzen würde, das ist halt auch wichtig, noch dabei, also in dem zu sagen, ist, wer davon betroffen ist, weil sind zwar überwiegend Frauen, also mit Sternchen betroffen, aber natürlich auch nicht-binär identifizierte und männlich identifizierte Menschen. Genau, also aus der, also Lesben, Gay, Bi, Trans, Queer, Inter, asexuelle Menschen.
Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr mir sagen könnt, wie es zu der Idee kam und auch vielleicht, wie es zu der Zusammenarbeit zwischen euch kam.
Ja, genau. Also ich, Camilla, habe halt selbst Erfahrung gehabt an der UdK mit einer dozierenden Person. Und vielleicht würde ich dazu jetzt einfach ein Zitat aus einem Interview von mir vorlesen. Und es ist vielleicht jetzt auch noch kurz in dem Zusammenhang wichtig zu sagen, also eine kleine Triggerwarnung auszusprechen, wenn wir die Zitate vorlesen, dass da halt explizite Situationen von sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt beschrieben werden. Und das Zitat lautet: Ich habe mich extrem von ihm beobachtet gefühlt und immer, wenn ich zu ihm geguckt habe, hat er mich angestarrt. Das war super unangenehm. Da hatte ich schon so ein Gefühl. Es ist komisch und er könnte mich als Frau gut finden, aber ich habe das auch so ein Stück weit verdrängt. Nach einem halben Jahr, als ich etwas länger in der Klasse war und er mich dann ein bisschen besser kannte, hat er angefangen, Kommentare über mein Aussehen zu machen. Ich habe nie gesagt, dass ich das nicht will und ich glaube, das ist auch so ein grundlegendes Problem. Dass man in dem Moment so irritiert ist, man fühlt sich unwohl, aber man kann es nicht einordnen. Zitat Ende. Also das war jetzt die eine Erfahrung mit meinem damaligen Prof in meiner Klasse, aber ich hatte auch andere Erfahrungen, vor allen Dingen mit cis-männlichen Dozierenden an der Uni und habe dann über diese Erfahrung und Erlebnisse halt angefangen, mich mit anderen Studierenden auszutauschen, also vielleicht erstmal Studierenden, die ich gut kannte, in meinem Freundinnenkreis, aber genau auch einfach aus meiner Klasse. und habe dann einfach relativ schnell gemerkt oder auch sehr extreme Geschichten und Erlebnisse gehört, die mich sehr schockiert haben. Und genau über diesen Austausch ist dann dieser Gedanke oder die Idee entstanden, dazu eine künstlerische Arbeit zu machen und Studierende zu ihren Erfahrungen zu interviewen.
Genau, und Camilla hat das erste Interview dann mit mir geführt. Und ja, ich weiß noch, dass wir beide vorher sehr aufgeregt waren. Und ich arbeite auch selbst mit Interviews in meiner Kunst und habe ein Projekt, das heißt A Space for Listening. Und da geht es auch darum, dass ich Personen zu einem bestimmten Thema zuhöre und dann diese Stimmen sammle oder diese Geschichten aufnehme und dann hörbar mache für andere Menschen in einer Ausstellungssituation. Und ja, für mich war es spannend, dann auf einmal in der Situation der Interviewten zu sein. Und für Camilla ja, war es wichtig, das erste Interview mit einer Person zu führen, die ihr nahesteht. Und ja, erst dachte ich so, ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen kann. Aber es ist auch wichtig anzumerken, dass es gar nicht darum geht, dass man schon so eine Sprache gefunden hat, um das richtig einzuordnen, sondern dass es um Erfahrungen geht und dass einfach viele, vor allen Dingen weibliche Studierende, aber natürlich nicht nur Erfahrungen von sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt erfahren innerhalb ihres Studiums.
Ich glaube, ich würde hierauf gerne auch nochmal ein Zitat aus einem Interview vorlesen, weil du gerade gesagt hast, dass du am Anfang nicht wusstest, so, oder du hattest das Gefühl, du wusstest gar nicht, ob du überhaupt was beitragen kannst. Und das habe ich eigentlich in fast allen Interviews gehört. Genau, und das würde ich nochmal kurz ein Zitat vorlesen. Das lautet: Ich hatte bisher kein Gespräch, wo nichts bei herumgekommen ist. Es war immer ein interessanter Aspekt, der noch nicht erzählt wurde. Es ist ja auch interessant, wenn sich die Inhalte wiederholen, weil das zeigt ja auch ein strukturelles Muster auf. Es kommt oft vor, dass Leute sehr ähnliche Sachen erzählen. Das ist ja das Ding, dass es keine Einzelfälle sind.
Genau, und durch diesen Austausch, also schon allein durch den Austausch in unserem Interview, konnte ich Dinge viel besser einordnen und benennen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Wichtige daran, dass man merkt, man ist nicht alleine, dass man merkt, dass es vielen anderen Menschen auch so geht und dass man dann durch den Austausch sich einer Sprache ermächtigt und das einordnen kann und dann es sensibler beobachtet oder eingreifen kann oder für sich einstehen kann oder für andere einstehen kann. Und ja, deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, so ein Thema nicht alleine zu bearbeiten, sondern in der Gruppe. Aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, warum du ja nicht alleine weiterarbeiten wolltest.
Also es waren so verschiedene Aspekte, aber ich glaube, ein großer Aspekt war oder ein wichtiger Aspekt war auf jeden Fall diese emotionale Arbeit, die man leisten muss, wenn man solche Art von Interviews führt, weil ich ja auch irgendwie diese ganzen Geschichten so aufgenommen habe. Vielleicht muss man dazu noch sagen, dass es jetzt insgesamt 9 Interviews geworden sind. Also die stehen natürlich nicht, wie sagt man, die präsentieren natürlich nicht die UdK. Aber es ist halt wie so ein Mini-Ausschnitt, ein Schnipsel. Und ich würde trotzdem sagen, dass die 9 Interviews sehr für sich stehen. Und wir werden bestimmt an anderer Stelle nochmal erzählen oder zusammenfassend, was dieser rote Faden oder dieses strukturelle Muster der Interviews. Genau, aber was halt wichtig war, dass ich halt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt extrem überfordert war und emotional mitgenommen von diesen ganzen Themen und Geschichten, die ich erfahren habe. Und gleichzeitig, dass ich ja immer, weil ich ja am Anfang mit jeder interviewten Person einen Vertrag aufgesetzt habe, dass ich auch das quasi für mich behalte und natürlich anonymisiere und dass ich genau das quasi alleine dann verarbeiten musste und ich einfach eine Person brauchte, mit der ich mich, also ich glaube auf beiden Ebenen, einmal bezüglich des künstlerischen Mediums Sound und der künstlerischen Bearbeitung der Interviews, aber auch gleichzeitig der inhaltlichen Themen und dieser Emotionalität, die das natürlich mit sich bringt, brauche.
Ihr habt dann, glaube ich, fast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Falls ihr noch etwas ergänzen wollt, könnt ihr das gerne dann nochmal tun. Ich wollte noch nachfragen, sozusagen, was war eure Vorgehensweise, beziehungsweise wie habt ihr euch dem Thema genähert, weil das ja schon auch sehr schwer wiegt. Aber genau, wollt ihr da noch irgendwas zu ergänzen? Oder?
Ja, also ich glaube, ich habe ja dann angefangen, Interviews zu führen mit unterschiedlichen, auch ehemaligen Studierenden. Und das war so ganz unterschiedlicher Zugang. Ein paar von denen kannte ich persönlich gut, ein paar habe ich kennengelernt über andere Uni-Kontexte. oder habe auch recherchiert, wer vielleicht auch noch genau die Thematik erweitern könnte. Und dann habe ich mich halt einfach, haben wir uns ein bisschen eingelesen, auch in das Thema. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man auch dafür explizit eine Sprache findet und das ganz bewusst benennen und einordnen kann. Weil ich glaube, eine große Problematik, wie sich halt auch gezeigt hat, ist, dass die meisten, deswegen haben wir auch jetzt am Anfang die Definition genannt, weil die meisten Menschen tatsächlich ganz viele Dinge, die ihnen passieren, nicht einordnen können. Und sich halt auch gezeigt hat, dass manche Personen, mit denen wir Gespräche geführt haben, also nicht vielleicht unbedingt Interviews, sondern Gespräche, auch sich einfach gezeigt hat, dass sie, wenn ihnen was widerfahren ist, also Belästigung oder Gewalt oder einfach Sexismus auch, dass sie das nicht einordnen können und dass sie das deswegen auch ganz oft nicht melden oder für sich damit bleiben. Und natürlich ist auch ein großer weiterer wichtiger Punkt, dass sie sich auch ganz oft extrem dafür schämen. Und natürlich auch dazu, dass sie Angst haben vor Konsequenzen. Also zum einen, ob das halt innerhalb der Uni präsent wird oder irgendwie, dass andere Menschen davon mitbekommen. Oder aber auch einfach nach der Uni, weil das ist ja auch nochmal das Spezifische an der Kunstuniversität. Und vielleicht können wir dazu jetzt auch nochmal kurz ein Zitat vorlesen.
Ich glaube, das sind Mechanismen, die überall stattfinden, die in jedem Ausbildungsbetrieb vorhanden sind. Und das ist natürlich super verstörend. Ich glaube halt nur, dass es im Kunstbereich und im Theaterbereich deswegen so gravierend ist, weil eben diese Leute so viel Macht haben, auch über das Studium hinaus. Sie entscheiden nicht nur, ob man die Prüfung besteht, sondern sie sitzen zum Beispiel beim szenischen Schreiben in etlichen Juries und sind unglaublich gut vernetzt und haben regelrechte Familien. Also mit Familie meine ich ihre besten Kumpels, Journalisten, die Leute in der Jury, und das sind so Systeme. Und wenn du einen angreifst, dann hast du es mit einem ganzen System zu tun. Und ich glaube, das macht diesen Unterschied aus.
Genau, das war jetzt auch ein Zitat aus einem Interview, das, glaube ich, ganz gut nochmal diese Spezifische der Kunstuniversität beschreibt und auch was quasi einem danach widerfahren kann, wenn man sich quasi dem widersetzt. Aber natürlich wollen wir uns ganz klar dafür aussprechen, dass man sich dem widersetzt und sich Verbündete sucht und auch Beratung.
Und ich glaube, eine Vorgehensweise oder ein ganz wichtiger Aspekt bei den Interviews ist, dass es auch ein Gespräch war und ein Austausch in diesem Interview und dass Camilla zugehört hat und diese Geschichten aufgenommen hat, aber auch vorher geteilt hat von ihren Erfahrungen und erzählt hat, warum sie dieses Projekt gestartet hat und dass Camillas Stimme Teil des Projekts ist, meine Stimme auch, weil ich interviewt wurde und ich werde noch mit Camilla ein Interview führen, also unsere Stimmen sind mit in der Arbeit und ich glaube, das ist wichtig, um dem entgegenzuwirken, dass wir jetzt Erfahrungen von anderen zum Objekt machen unserer Kunst.
Ja, da knüpft, glaube ich, meine nächste Frage auch so ein bisschen dran an. Und zwar würde ich gerne wissen, wie ihr eure Arbeit auch im Hinblick auf die Überschneidung von Kunst und Politik bzw. politischem Aktivismus einordnen würdet. Und ob das Vorgehen dabei ein anderes gewesen ist als in eurer sonstigen künstlerischen Praxis?
Also ich finde das total interessant, weil für mich am Anfang habe ich ganz klar das so eingeordnet, von wegen, das ist eine künstlerische Arbeit, die ist gar nicht unbedingt politisch. Und im Nachhinein denke ich, die ist, also politischer ein Stück weit könnte sie nicht sein. Wir haben sie ja noch nicht ausgestellt. Wir wissen jetzt natürlich ein Stück weit nicht, wie die Tragweite sein wird. Aber ja, genau, sie ist definitiv politisch und auch in dem Sinne politisch, dass wir auch natürlich, wir sind natürlich keine Expertinnen für das Thema und man kann natürlich uns darauf ansprechen und mit uns darüber eine Unterhaltung oder ein Gespräch führen, aber ich finde es jetzt schwierig, wir sind natürlich nicht keine Beratungsstelle oder so, aber wir hatten auf jeden Fall Situationen oder ich hatte die Situation in Interviews, dass sich ganz klar Fälle gezeigt haben, die so extrem waren, dass dann erweiterter Handlungsbedarf war und dass wir dann die Person unterstützt haben, dass sie gegen die Person, also Täter, sag ich mal, Täterinnen vorgehen. Und das war, ist auch ein langwieriger Prozess, aber genau, also es ist nicht nur, also das ist einfach auch Teil der künstlerischen Arbeit, auch politisch aktiv zu sein und auch versuchen, gegen diese Personen, die sich diskriminieren, verhalten, vorzugehen. Was natürlich auch nicht immer klappt, weil die einfach natürlich auch sehr gut vernetzt und verbündet sind. Und möchtest du noch was ergänzen?
Also ich bin immer ganz klar dagegen, dass man Kunst irgendwie als so eine Blase sieht, die außerhalb von von der Gesellschaft stattfindet oder auch dieses Bild von der Künstlerin, die die Gesellschaft reflektiert. Oder also KünstlerInnen sind Teil der Gesellschaft. Wir können nicht mit einem außenstehenden Blick auf die Gesellschaft gucken, sondern wir sind Teil davon. Und dass wir das als künstlerische Arbeit auch bezeichnen, ist, ja, das liegt, glaube ich, daran, dass wir halt kreativ mit dem Interviewmaterial umgehen und es zusammenschneiden und in eine Ausstellungssituation bringen. Aber jede Kunst ist ja politisch, selbst wenn man sich nicht mit Diskriminierung beschäftigt in der Kunst, ist es ja auch ein Statement. Also wenn man sich mit Konsum beschäftigt oder auch wenn man nur ästhetisch arbeitet, ist es ja ein Statement. Also entweder muss man sich nicht damit beschäftigen oder man macht es extra nicht.
Genau. Und vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch nochmal wichtig, über die Adressatinnen zu sprechen, weil auch im politischen Kontext an erster Stelle wollen wir mit der Arbeit schon auch Studierende und weitere Betroffene ansprechen. Aber auch natürlich auch außerhalb der Uni sollen Menschen angesprochen werden. Mhm. Und also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es auch wirklich, also ich finde jetzt schwierig zu sagen Aufarbeitung, aber trotzdem, dass wir einfach dieses Thema halt ansprechen wollen, weil es ist einfach präsent und es wird aber einfach nicht offen genug verhandelt. Und deswegen hoffen wir, dass wir auch verschiedene Ausstellungsmöglichkeiten finden, vielleicht auch außerhalb der Uni das auszustellen.
Du hast aber tatsächlich meine nächste Frage vorweggenommen. Ich kann sie aber vielleicht noch mal kurz stellen. Ich hätte gerne gewusst, an wen sich eure Arbeit richtet und vielleicht auch an wen explizit nicht.
Schwierige Frage. Also das zeigt aber vielleicht auch noch mal so eine Schwierigkeit oder die Sensibilität der Thematik, weil wir natürlich auch Sorge haben, dass bestimmte Personen identifiziert werden können. Und was ist, wenn TäterInnen sich die Ausstellung anhören und sich selbst erkennen und das zurückführen können? Was hat das für rechtliche Konsequenzen für uns und für die Betroffenen?
Genau, und das ist auch noch so ein Thema, dass wir halt auch innerhalb dieser Arbeit auf jeden Fall Dinge zensieren müssen. Also zu unserem Schutz, aber auch zum Schutz der interviewten Person. Und was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass sich trotzdem die Arbeit, also sie spricht natürlich über TäterInnen oder Personen, die Diskriminierung ausüben, aber sie sind nicht damit adressiert, sondern wir wollen eigentlich klar an erster Stelle Studierende oder Menschen, die davon betroffen sind, ansprechen und ihnen halt zeigen, genau wie ich halt vorhin auch in dem Zitat vorgelesen habe, dass es eben keine Einzelfälle sind, sondern dass halt die Mehrheit davon betroffen ist.
Und aber auch natürlich, ja, das richtet sich auch an Studierende, die dieses Verhalten beobachten, aber weghören können, weil sie selbst nicht betroffen sind und das vielleicht selbst gar nicht realisiert haben, dass sie weghören und dann reflektieren müssen, warum kann ich weghören und sollte ich mich nicht lieber solidarisieren und dann für Personen einstehen in Momenten.
Genau, solidarisieren und vielleicht auch ein Stück weit natürlich an Menschen, die, also ich würde sagen, an erster Stelle vielleicht auch Cis-Männer, aber nicht nur, einfach Menschen, die dieser Art von Diskriminierung nicht oft oder nicht ausgesetzt sind und dass sie auch überhaupt, wenn man in Austausch mit bestimmten Menschen geht, einfach merkt, dass sie keine Erfahrung da machen und von dem einfach nichts mitbekommen oder wissen und auch ganz klar, also zu zeigen, was passiert und auch diesen Stimmen, also den Stimmen von den Betroffenen, diesen Raum zu geben, sprechen zu lassen und das ganz klar auch als Statement den TäterInnen oder Menschen, die Diskriminierung ausüben, keinen Platz dafür zu geben.
Eine Frage zum Abschluss. Wo und in welchem Rahmen wird eure Arbeit gezeigt? Was war euch dabei wichtig? Und genau, wann kann man die sehen?
Zum ersten Mal wird die Arbeit in Form einer Installation gezeigt vom 28. August bis zum 1. September in Bethanien. Und das ist innerhalb eine Ausstellung von der Klasse Favre, in der Camilla auch ist. Genau, eigentlich hatten wir geplant, die Ausstellung zum Rundgang zu zeigen und hatten dafür auch einen Raum bekommen, einen großen Raum, einen sehr zentralen Raum. Und ja, es war uns wichtig, diese Stimmen und die Installation in die Räume, also in das UdK-Hauptgebäude zu bringen, damit möglichst viele Menschen zuhören können. Ja, da der Rundgang jetzt aber nicht stattfindet, ja, es kann sein, dass wir es nächstes Jahr realisieren können dort. Aber erstmal wird die erste Ausstellung in Bethanien sein. Und ja, wir haben uns dagegen entschieden, auf dem Critical Diversity Blog Interviews oder Interviewausschnitte zu veröffentlichen, eben weil die Inhalte so sensibel sind. Und ja, deswegen sind wir sehr froh über dieses Interview und über unseren Textbeitrag.
Vielleicht können wir zum Abschluss noch ein paar Ausschnitte aus den Interviews vorlesen und dann auch noch mal ganz klar benennen, zusammenfassend, worüber es in, also diese, was die Inhalte der Interviews halt aufzeigen, also die Gemeinsamkeiten.
Das war das erste Klassentreffen, wo mir dann so bewusst geworden ist, oh Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ich saß neben ihm und dann hat er nach meiner Hand gegriffen unter dem Tisch. Ich habe dann meine Hand einfach weggezogen. Ich habe es nicht kommentiert. Es war super unangenehm und ich war super irritiert. Ich habe es dann zur Seite gestellt. Es war nicht so gemeint. Ich habe da keine Alternative gesehen in dem Moment, was ich machen soll.
Je länger ich in der Klasse war, desto ekliger fand ich ihn und dachte, das kann alles nicht wahr sein. Er hatte zum Teil echt krasse, sexistische Witze gemacht vor der ganzen Klasse. Er hat Leute direkt beleidigt vor der ganzen Klasse. Er hat viele homophobe Sprüche auch gemacht. Zum Teil hat er sich auch über die Jungs lustig gemacht, wenn die ihm nicht genug männlich waren. Es war immer so auf einer Grenze, in so einem Graubereich. Mich persönlich hat es sehr gestört und mich hat es auch gestört, dass in der Klasse kein Widerstand entstanden ist.
Innerhalb der Klasse war zwar ein Bewusstsein dafür da, dass irgendetwas nicht stimmt, aber überhaupt keine Sprache. Ich habe dann entschieden, die Klasse zu wechseln. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann extrem negativ über mich gesprochen hat, weil ich habe auch mitbekommen, wie er das mit anderen Frauen gemacht hat, die Klasse gewechselt hatten. Das war eine ganz strange Nummer, das Ganze, so als ob ich jetzt mega übertreibe oder voll das Drama mache. Ich glaube, an dem Abend, an dem ich mich dann auch entschieden hatte, die Klasse zu wechseln, meinte er dann so völlig aus dem Kontext vor der ganzen Gruppe zu mir, du bist ja auch so ein bisschen hysterisch, ne? Er hat schon gespürt, dass ich ihm so ein bisschen gefährlich werde.
Dieses Bild von sich als Künstler und wie sie auch zu Frauen gesagt haben, deine Arbeiten sind voll gut, weil man nicht sieht, dass sie von einer Frau sind.
Ich wollte bewusst in eine Klasse gehen, die von einer Frau geführt wird, weil ich nach der Grundlehre mich nicht ernst genommen gefühlt habe in meiner Klasse. In den Einzelgesprächen habe ich mich nie gut gefühlt und unterstützt gefühlt. Und ich habe gemerkt, dass es anderen Studentinnen in meiner Klasse auch so ging und die Männer voll hochgepusht worden sind und auch voll im Fokus standen. In einem Treffen wurde mir auch super oft gesagt, dass ich ja keine Künstlerin sein muss. Es kam oft der Kommentar, dass ich das ja nicht machen muss. Und das habe ich schon so wahrgenommen, dass die weiblichen Studentinnen nicht wirklich ernst genommen worden sind. Egal um welche Thematik es ging. Nicht nur von Seiten der Profs, sondern auch von meinen Kommilitonen. Viele Sachen sind mir erst im Nachhinein, nach Monaten aufgefallen. Gerade dieses Kleinmachen und nicht ernst genommen werden.
Irgendwas ist passiert in einem Klassentreffen, dass ich da so auserwählt wurde von ihm und er mich so richtig niedergemacht hat. Es ging nicht mal um feministische Themen. Es ging um so quatschige Themen, wo ich trotzdem eine Meinung dazu hatte und ich ihm widersprochen habe. Ich hatte das Gefühl, dass er beschlossen hat, dass er mich einfach jetzt ganz klein macht. Mit Seitenhieben und Sticheleien über 4 Stunden. Ich hatte das Gefühl, er will mir jetzt ganz stark vermitteln, dass ich dumm bin.
Ich wurde im Grunde abgelenkt von dem, was ich machen wollte, nämlich schreiben. Und so kam mir das vor, dass ich komplett abgelenkt wurde durch diese ganzen Machtspiele.
Wir Frauen müssen viel mehr navigieren, viel mehr verstehen. Wo ist was gefährlich? Wo ist was okay? Wie verhalte ich mich in der Situation? Ich meine, ich habe gefühlt ein halbes Jahr darüber nachgedacht, ob ich jetzt die Klasse wirklich wechseln soll oder nicht. Und das hat mich ein ganzes Semester gekostet und auch krass viel Energie und mich auch krass kreativ ausgebremst.
Wir haben ein Recht darauf, hier zu studieren und nicht abgelenkt zu werden durch irgendwelche beschissenen Sachen, die uns hier angetan werden. Wofür sind wir denn hier?
Genau, und vielleicht können wir jetzt einfach abschließend noch mal kurz, das war jetzt natürlich nur ein kurzer Einblick in einige Interviews, aber noch mal zusammenfassend erklären oder aufzeigen, was das die Gemeinsamkeiten der Interviews sind.
Ja, ein Punkt ist, dass der Uniraum dominiert wird durch den cis-männlichen, vor allem weißen Körper. Das bedeutet, dass insbesondere cis-männliche Dozierende und Studierende den Raum für sich beanspruchen.
Dann geben viele der Interviewten an, dass vor allen Dingen cis-männliche Profs und Dozierende eine sexistische und homophobe Sprache benutzen und ihre sexistischen Äußerungen gern in Witze verpacken oder auch in die Lehrinhalte.
Viele der Interviewten werden oder wurden durch sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt von künstlerischen Arbeiten und Lehren im Studium abgehalten.
Dann berichten auch einige der Interviewten, dass ihnen der Zugang zu Preisen, Ausstellungsmöglichkeiten oder Stipendien verwehrt wurde, wenn sie nicht auf das diskriminierende Verhalten eingegangen sind oder sich auch diesem aktiv widersetzt haben.
Ja, außerdem meiden viele der Interviewten bewusst Orte innerhalb der UdK, um bestimmten Personen nicht zu begegnen.
Dann haben auch viele der Interviewten angegeben, dass sie sich bei der Wahl der Klasse bewusst für eine weibliche, also mit Sternchen, Prof entschieden haben oder auch nach diskriminierenden Erfahrungen in Klassen mit weiblichen Profs mit Sternchen gewechselt sind.
Und viele der Interviewten geben außerdem an, dass zwischen den Studierenden innerhalb und außerhalb der Klassen wenig Unterstützung vorhanden ist oder war. Und entweder weil die Studierenden die sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt nicht einordnen konnten oder weil sie nicht wussten, wie sie helfen konnten. Einige Studierende haben auch das diskriminierende Verhalten von Dozierenden gut geheißen.
Genau, und abschließend kann man dann noch sagen, dass einfach viele der Interviewten sich auch nicht ausreichend unterstützt gefühlt haben durch Seiten, also der UdK. Das ist ja auch so eine Frage von, wer schützt auch wen, also vielleicht in Anführungszeichen, aber irgendwie, dass man, glaube ich, auch einfach viel oft wegsieht, auch zwischen den Dozierenden.
Ja, total.
Und das auch natürlich, vielleicht das ist auch nochmal ein Punkt, dass sich auch bestimmte Menschen, auch bestimmte Personen wiederum aussuchen, wo sie halt wissen, dass sie das ein Stück weit mit denen machen können, weil sie da irgendwas gefunden haben, dass diese Person so verunsichert oder dass sie das wissen, dass sie sich dafür schämen, dass sie sich halt so bewusst diese Menschen aussuchen. Und vielleicht, das ist auch noch so ein Punkt, der wichtig ist, dass das für uns auch voll schwer auszuhalten ist, weil wir halt auch von Fällen wissen, wo Menschen das überhaupt nicht melden wollen.
Mhm.
Und das ist halt super schwer auszuhalten, weil man kann einfach nichts machen. Man muss das halt aushalten und ich finde das aber zum Teil echt unerträglich und mache mir einfach so viel Gedanken darüber, wie man irgendwie vorgehen könnte. Und ich das auch so eine krasse Zumutung finde, dass bestimmte Personen einfach an der Uni noch lehren können und irgendwie ein Stück weit so gefeiert werden für ihre Lehre oder ihr Schaffen oder was auch immer, aber eigentlich krasse Arschlöcher sind. Ja.
Was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Personen, die Camilla gefragt hat, kein Interview führen wollten aufgrund von starken Schamgefühlen oder aus Angst vor Konsequenzen. Und aus diesem Grund wurde auch oft keine uniinterne Beschwerde eingereicht oder keine polizeiliche Anzeige erstattet.
Genau, und wir haben ja am Anfang diese Definition von sexualisierter Diskriminierung, Belästigung, Gewalt aufgezeigt und genannt. Und man kann halt sagen, dass wir aus diesen Interviews, die ja nur 9 Stück sind, aber auch mit weiteren Gesprächen, Studierenden, ganz klar sagen können, dass halt alle Formen von sexualisierter Diskriminierung, Belästigung, Gewalt in der UdK vorkommen. Außer von der Tat der Vergewaltigung haben wir jetzt nicht gehört. Und genau, wir möchten einfach betonen, dass es natürlich ein kleiner Ausschnitt ist, aber wir ganz klar sehen oder fordern, dass es auf jeden Fall Statistiken und eine Studie braucht und einfach eine größere Bearbeitung dieses Themas durch alle Mitwirkenden, ob jetzt Studierenden, Profs, Dozierenden und allen anderen weiteren Menschen, die sich in der UdK aufhalten und dort lernen und lehren. Jetzt einfach noch abschließend, oder wir haben das eigentlich auch schon gesagt, oder was uns so persönlich diese Arbeit gebracht hat. Also einfach erstmal, dass ich das unglaublich fand, was mir für ein Vertrauen geschenkt wurde von den Menschen und Personen, die ich halt interviewt habe, dass sie sich mir einfach total geöffnet haben und mir halt einfach genau auch das anvertraut haben, ihre Erfahrungen, aber auch, dass ich halt mit ihren Geschichten halt künstlerisch arbeiten darf. Und genau, wir hatten das, glaube ich, schon erwähnt, aber einfach dieses eine Sprache dafür zu finden und sich irgendwie so ermächtigt fühlen, sich diesem Thema anzunehmen und aktiv dagegen vorzugehen und ganz klar Dinge einzuordnen und zu benennen, das ist auf jeden Fall ein großer Wandel zu vor einem Jahr bei uns beiden, würde ich sagen. Deswegen können wir nur alle anderen auch ermutigen, sich damit mehr auseinanderzusetzen und vielleicht ja auch künstlerisch damit zu arbeiten.
Schön. Ich danke euch für das schöne Gespräch und ich freue mich, die Arbeit dann in Bethanien zu sehen.
Danke.
Danke dir.